Ich habe ein Bucketlist. Ich gebe euch Einblick darin. Es beinhaltet ausschließlich den Besuch von unterschiedlichen Ländern und Gegenden der Welt. Neuseeland, Australien, Südafrika, Ruanda, Botswana, Zimbabwe, mehrere pazifische Inseln, mehrere Inseln in dem Atlantik, die amerikanischen und britischen Jungferninseln in der Karibik, wegen dem Vergleich. Alle 50 USA-Bundesländer, alle 26 Brasilien-Bundesländer und auch noch Gibraltar, Jersey und Guernsey. Meine Frau Catherine kriegt die Krise, wenn sie diese Liste hört, weil jedes Mal möchte ich einen neuen Ort kennenlernen. Ich weiß nicht, wer unter uns hier hat ein Bucketlist, vielleicht ein bisschen spannender als nur Reiseziele, vielleicht eine besondere Erfahrung oder eine besondere Person, die du sehr respektierst, den möchtest du einmal treffen. Heute an diesem vierten Advent und in dieser letzten Predigt unserer Adventspredigtreihe geht es um einen Mann, der genau eine Sache bzw. eine Person auf seiner Bucketlist hatte. Diese eine Person, die er auf seiner Liste hatte, taucht nicht in vielen Listen der Menschen auf, nicht mal auf den Weihnachtswunschlisten von vielen Menschen, obwohl es in dieser Zeit eigentlich um ihn geht. Aber diese Person war nicht nur Simeon wichtig, sondern tatsächlich für die ganze Welt wichtig. In ihm haben die Menschen genau das, was sie brauchen und sich eigentlich letztlich wünschen. Denn wer ihn hat, wer diese Person kennt, hat alles, wofür es sich lohnt zu leben. Und wer ihn hat, hat einen vollkommenen und friedlichen Trost im Sterben. Lass uns in dieses Text hineinschauen. Erstens sehen wir Simeons größte Hoffnung im Leben, die Verse 25 und 26. Simeon war ein Mann, der in Jerusalem wohnte. Der Text deutet darauf hin, dass er schon ein Greis war, dass er schon ein alter Mann war. Nichts weiter wissen wir über seine Biografie, steht nichts. Simeon steht wohl für den durchschnittlichen Israeliten, ja, der Otto-Normal-Jude, wenn man so will. Und dort hebt er sich vom durchschnittlichen Israeliten ab. Er wird mit vier Eigenschaften beschrieben, die wohl nicht auf alle Israeliten zu seiner Zeit zutraf. Wir sehen zum Beispiel in Vers 25, er ist gerecht und gottesfürchtig. Das heißt, er nahm den Glauben ernst. Der war nicht bloß ein Kulturjude, wie viele zu seiner Zeit waren, der nur äußerlich den jüdischen Glauben noch anhängte. Wir lesen auch, dass er hoffnungsvoll auf Gott und auf seine Verheißung wartete, der Israel Trost bringen soll. Und hier hilft es ein bisschen, den Kontext zu wissen. Israel befand sich aufgrund ihrer Untreue seit dem 8. Jahrhundert vor Christus zum Teil und dann ab dem 6. Jahrhundert vor Christus als ganzes Volk im Exil, ja, aus ihrem Land verbannt. Im 5. Jahrhundert vor Christus gab es zwar den Versuch, durch ein paar tausende Rückkehrer die Nation wieder aufzubauen, aber es war alles wenig erfolgreich. Dann gab es 400 Jahre lang zwischen dem letzten alttestamentlichen Prophet, also Maleachi, und der Ankündigung der Geburt von Jesus zu dieser Zeit Funkstille zwischen Himmel und Erde. Gott hat nicht mehr gesprochen. Währenddessen waren die Juden wenig mehr als die Bauer auf einem Schachbrett. Hin und her geworfen, Gefahren ausgesetzt, geopfert. Nicht so wichtig in den großen geopolitischen Spielen der Weltmächte zu dieser Zeit. Ägypten, Griechenland, Rom. Viele Juden zu dieser Zeit haben sich deshalb damit abgefunden, dass sie unter Fremdherrschaft lebten. Sie kamen mit dieser neuen Ordnung ganz gut zurecht. Manche fanden kein Problem damit, Jüdisches mit Griechischem zu vermischen, sodass daraus eine synkretistische Form des Glaubens, also eine Mischform des jüdischen Glaubens entstand. Man hat sie genannt die hellenisierte Juden. Ja, Helles bedeutet Griechenland, also hellenisierte Juden. Der alte Glaube war eigentlich tot. für viele. Für Simeon aber war das anders. Er wusste, dass Gott mit diesem Volk noch nicht fertig war. Denn Gott hatte es ja versprochen. Und so wartete er sehnsüchtig auf diese Zeit. Und dann noch eine letzte Tatsache, die wir über Simeon lernen. Vers 26, der Heilige Geist war auf ihm. Das heißt, er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Er lebte in inniger Beziehung mit ihm. Sein enger Weg mit Gott, sein Leben im Geist wird besonders hervorgehoben in diesem Text. Habt ihr gemerkt, dass in Vers 25, 26 und dann nochmal in 27, alle drei Verse drücken jeweils aus, wie eng Simeon mit Gott durch den Heiligen Geist in Verbindung war. Ja, Simeon war ein Jude, wie alle Juden eigentlich sein sollten. In diesem Sinne war Simeon ein echter Otto-Normal-Jude, während alle anderen waren Otto-Falsch-Juden zu dieser Zeit. Oder viele, viele waren so. Simeon wurde Empfänger einer sehr besonderen Verheißung. Vers 26. Der Heilige Geist hat ihm geoffenbart, dass er nicht sterben wird, bevor er mit eigenen Augen sieht, worauf er mit Sehnsucht wartete. Er wird den Christus sehen. Er gehört in der Generation, die endlich diese Verheißung, die Erfüllung dieser Verheißung sehen wird. Und könnt ihr euch vorstellen, so eine Verheißung zu bekommen? Das wäre etwas so für uns, wie wenn Gott dir heute Abend offenbaren würde, dass du nicht sterben wirst, bevor die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Das würde uns begeistern, oder? Wie für Christen heute in Bezug auf den zweiten Advent von Jesus gab es für Israeliten wie Simeon damals, die ihren Glauben ernst nahmen, keine größere Erwartung als die, den Messias mit eigenen Augen zu sehen. Für Simeon war nichts anderes wichtig. Es gab keinen größeren Sinn im Leben, wofür er leben könnte. Nichts anderes musste auf seiner Bucketlist sein. Er wusste, Gottes verheißener König zu erleben, wird der Höhepunkt meines Lebens sein. Freunde, wofür leben wir? Wofür lebst du? Was gilt für dich als der Höhepunkt deines Lebens? Was gilt für dich als ein erfülltes Leben? Was ist deine größte Hoffnung und was wünschst du dir am meisten aus dem Leben? Kinder, ihr seid noch jung. Wie würdet ihr diesen Satz vervollständigen? Ich wäre am glücklichsten, wenn... Manche wünschen sich große Erfahrungen, ein Abenteuer in exotischen, abgelegenen Orten der Welt, wie den Everest steigen. Manche Fallschirmspringen, manchen vielleicht sogar in den nächsten Jahrzehnten, wer weiß, den Weltraum besuchen oder die Tiefen der Meere im U-Boot erkunden. Andere erhoffen sich aus dem Leben bescheidenere Sachen. Man wünscht sich einfach nur ein langes, unbekümmertes Leben in einem friedlichen, sicheren Land, wo es genug zu essen gibt, sicheren Job, gutes Gehalt, ausgezeichnete Gesundheit und Gesundheitswesen, bis man eines Tages im Schlaf diese Welt verlässt. Ob du auf der einen Seite oder anderen Seite dieser Skala befindest oder irgendwo dazwischen, das ist kein Problem. Solche Ziele und Träume darf man haben. Wenn das aber für dich das Leben ausmacht, ist das viel zu klein. Das ist viel zu wenig gedacht. Und Christen, ich glaube, das geht uns nicht ganz anders, oder? Wir meinen, Jesus Christus zu folgen und dass er unser Leben ist. Aber vielleicht sind bestimmte Dinge dieser Leben uns dann doch zu wichtig geworden. Wo wir sagen, wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht glücklich. Oder wenn ich das nicht habe, kann Gott mich wirklich lieben. Vielleicht sind es Dinge wie Ehe oder der Wunsch, Kinder zu haben, der Wunsch, viele Kinder zu haben. Das sind alles schöne Dinge, aber lenken sie uns vom Wesentlicheren ab. Alles in dieser Welt ist vergänglich. und letztlich enttäuschend. Denn mit dem Ende dieses Lebens ist auch das alles dann vorbei, hat keine Bedeutung mehr. Ein Leben, das am Ende nur darin bestanden hat, nur in diesen Sachen bestanden hat, ist vergeblich gewesen. Umsonst. Es geht auf wie Rauch, verflüchtigt sich in Luft. Wir würden dagegen für etwas größer, bedeutungsvoller und andauernder geschaffen. Wir wurden geschaffen für ein Leben mit Gott. Wir wurden dazu bestimmt, unter Gottes Herrschaft und in liebevoller Beziehung zu ihm zu leben. Wenn wir nach dieser Bestimmung leben würden, würden wir merken, dass wir das Leben in Fülle haben und dass uns nichts fehlt. Wir wären tatsächlich die glücklichsten aller Menschen. Aber die Sünde macht uns blind für diese Realität. Sie macht uns blind für Gottes Schönheit, für seine Güte, für seine Liebe. Wir meinen, wir können wahres Leben und Glück in anderen Dingen finden und wenden Gott den Rücken zu. Aber genau das führt ins Verderben. Denn wir trennen uns mehr und mehr dadurch von der unendlichen Lebensquelle von Gott, bis wir von Leben irgendwann komplett abgekappert sind. Deshalb befinden wir uns alle von Natur aus im geistlichen Exil. Wir fühlen uns im inneren Menschen vereinsamt und verwahrlost. Wir versuchen unser Leben aufzubauen, unsere Lage zu verbessern, erleben aber oft, dass andere Menschen oder die Umstände oder wir selbst uns und unseren Versuchen ständig einen Strich durch die Rechnung machen. Wir fühlen uns oft wie Schachfiguren von Dingen innerhalb und außerhalb uns, über die wir keine Kontrolle haben, hin und her geworfen. Kennt ihr das? Nicht nur Simeon, nicht nur Israel hoffen auf bessere Tage, sondern wir auch. Heute im 21. Jahrhundert Deutschland. Wir brauchen alle Trost. Wir hoffen alle auf Besseres. Und die Frage ist, wo suchst du nach diesem Trost? Auf was gründet deine Hoffnung auf Besseres, auf Echtes, auf volles Leben? Simeon wusste wo. Er wusste, seine Hoffnung, der Höhepunkt seines Lebens, ist nur in Gottes verheißenem Messias, in Jesus Christus, in diesem Kind zu finden. Und deswegen kommen wir zum nächsten Teil, Simeons vollkommene Trost im Sterben, Verse 27 bis 29. Eines Tages wachte Simeon auf, vielleicht beim Zähneputzen oder beim Frühstücken oder bei seinem morgendlichen Spaziergang, verspürte er plötzlich das dringende Bedürfnis, zum Tempel zu gehen. Es war der Heilige Geist, Vers 27. Der Heilige Geist machte ihm klar, sein Warten ist heute vorbei. Als er dann in den Tempel einging, gerade da kam ein junges Ehepaar mit einem neugeborenen Kind in den Armen. Es war Josef und Maria. Sie waren gekommen, um die religiöse Pflichten im Tempel zu erfüllen, die mit der Geburt eines Kindes einhergingen. Und ich stelle mir vor, Josef und Maria hätten sich zuerst gewundert, warum dieser alte Mann, den sie noch nie gesehen haben, ihnen mit ausgestreckten Armen fröhlich entgegeneilt. Offensichtlich, um ihr Kind in die Arme zu nehmen, sah wie ein Opa aus, der zum ersten Mal sein Enkelkind begegnet. Was will er? Fragten sie sich bestimmt. Aber Simeon strahlte genug Vertrauen aus, dass sie ihm das Kind geben. Er nahm es in die Arme, Vers 28. Und hier gibt es ein cleveres Wortspiel in der Originalsprache. Es heißt in Vers 25, dass Simeon auf den Trost Israels wartete. Und hier heißt es in Vers 28, dass er das Kind in die Arme nahm. Und diese Worte auf Deutsch haben keine Verbindung miteinander, aber im Griechischen schon. Es ist ein verwandtes Wort, also das Warten und Nahm. Ein literarisches Mittel, um uns als Leser klarzumachen, Simeons und Israels Warten ist mit dem Nehmen dieses Kindes am Ende. Der verheißene Messias ist da, anfassbar, berührbar, kennenlernbar. Simeons Herz erfüllte sich mit Freude, die in Worten von Lobpreis überfloss. Er fing an, Gott zu loben. Wir haben vielleicht nur einen Ausschnitt von seinem Loblied, aber das Wesentliche. Vers 29 beginnt er. Nun, Herr, erlässt du deinen Knechten Frieden nach deinem Wort. Damit drückt Simeon aus, ich habe den Höhepunkt meines Lebens erreicht. Ich habe das Beste gesehen, angefasst, erlebt, was ich hätte sehen, anfassen oder erleben können. Diese Begegnung kann nicht getoppt werden. Danach gibt es nichts noch Größeres zu erleben. Denk an eine Hochzeitsfeier, wo das Essen gut geschmeckt hat, der Kuchen war lecker, die Brauttanz war bewegend. Du bist eigentlich schon müde und du willst nach Hause gehen, aber du hast das Brautpaar den ganzen Tag noch nicht begrüßt. Das ist eigentlich das Wichtigste und der Grund, warum du gekommen bist. Du kannst nicht einfach nach Hause gehen. Aber endlich kommt die Chance. Herzliche Umarmungen, ein paar schöne Worte werden ausgetauscht. Jetzt fehlt nichts mehr. Jetzt können wir zufrieden nach Hause gehen. Simeon fehlt nichts mehr ab diesem Moment. Sein Lebenstraum ist erfüllt. Den Trost, den Gott versprochen hat, hat er mit seinen eigenen Augen gesehen und ihn in die Arme genommen. Simeon sagt, Gott, jetzt kann ich nach Hause gehen. Wenn Menschen sterben, sagen wir Ruhe in Frieden. Ich weiß nicht, was die meisten sich darunter vorstellen, aber für Simeon war es eine Realität. Er kann jetzt wirklich in Frieden ruhen, sagt er. Vollkommen getröstet sterben. Freunde, was meint ihr, muss passieren, damit am Ende unseres Lebens nicht nur andere über uns Ruhe in Frieden sagen, sondern dass wir selbst sagen können, ich kann jetzt zufrieden nach Hause gehen. Ich kann ruhig sterben. Klingt verrückt, oder? Die erfolgreichsten Menschen der Geschichte konnten das nicht von sich behaupten. Ich habe im Internet ein bisschen geguckt nach letzten Worten von Menschen. Da muss man immer prüfen, ob sie das wirklich gesagt haben. Aber bei diesen wohl schon. Beethoven? Schade, schade, zu spät. Eigentlich ging um einen Wein, den er bestellt hat und wollte noch trinken, bevor er gestorben ist. Aber andere waren nicht nur eine banale Sache. Frank Sinatra, ich verliere. Leonardo da Vinci, fand ich sehr interessant, sagte, ich habe Gott und die Menschheit beleidigt, weil meine Arbeit nicht die Qualität erreicht hat, die sie hätten erreichen sollen. Leonardo da Vinci sagt das. Winston Churchill, mir ist alles langweilig. Bob Marley, Reggae-Musiker, Geld kann Leben nicht kaufen. Was werden deine letzten Worte sein? Werden sie Trauer, Frust und Enttäuschung zum Ausdruck bringen? Sogar Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Angst? Wünschen wir uns nicht viel lieber ein Ende wie Simeons? Völlig getröstet, zufrieden, zuversichtlich, ja sogar anbetungsvoll? Was brauchen wir, damit wir vollkommen getröstet und zufrieden in den Tod gehen können? Dieser Text zeigt uns, das ist eine lebensverändernde, nicht zu toppende Begegnung mit dem Christus, mit Jesus Christus, wie Simeon es erlebt hat. Denn Jesus ist das Ziel des Ganzen. Haben wir ihn erreicht, haben wir ihn erlangt, fehlt uns nichts mehr, denn in Jesus haben wir alles, was letztlich wichtig ist. Es kommt wunderbar zum Ausdruck in Frage 1 von Heidelberger Katechismus. Die Frage ist, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Wenn wir Jesus so kennen, wenn wir Jesus so kennengelernt haben, wenn wir das beherzigen, ich glaube, man kann ruhig sterben. Und das ist kein frommes, aber leeres Wunschdenken. Hört die letzten Worte von ein paar bekannten Christen aus der Vergangenheit. David Brainerd, ein Missionar, der mit 29 Jahren gestorben ist, mit Tuberkulose. Er sagte, ich gehe in die Ewigkeit und es ist mir ein süßes Ding, über die Ewigkeit nachzudenken. Die Unendlichkeit deren macht sie ein süßes Ding. Oder John Knox, ein Pastor aus Schottland. Er sagte, lebt in Christus und das Fleisch muss den Tod nicht fürchten. Oder Henry Francis Light, ein Kirchenlieddichter aus England, hat geschrieben, einer meiner Lieblingslied heißt auf Englisch Abide with Me. Auf Deutsch gibt es unterschiedliche Übersetzungen, aber eine von den Übersetzungen ist Herr, bleib bei mir. Und eine der Strophen sagt er, und das hat er übrigens geschrieben kurz vor seinem Tod. Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht. Im Todesdunkel bleibe du mein Licht. Es tagt, die Schatten fliehen. Ich gehe zu dir, im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir. Ihr Lieben, wenn wir Jesus so kennen, wie Simeon ihn gekannt hat und diese anderen Menschen, kann uns genauso gehen. Denn Jesus ist, und dazu kommen wir zu dem letzten Punkt, Hoffnung und Trost für die ganze Welt. Verse 30 bis 32. Simeon sieht nicht nur ein süßes Kind in seinen Armen, sondern erkennt, was für eine besondere Person dieses kleine Kind ist. Er ist erstens das Heil Gottes, die Rettung Gottes, den Gott vorbereitet hat, Vers 30 und 31. Und wie wir letzte Woche darüber nachgedacht haben, können die Menschen Gott eigentlich von Natur aus Gott nicht nahen, da Gott zu rein und zu heilig ist und wir Sünder sind. Aber es war schon immer der Plan Gottes, dass Gott und Menschen zusammenkommen, ganz nah beieinander wohnen. Und in diesem Kind wird das Realität. Hier ist Gott im Fleisch. Simeon hält Gott im Fleisch. So nah ist Gott wie noch nie zuvor. Aber wie ist das möglich? Was ist jetzt anders? Warum kann Gott plötzlich mit den Menschen wohnen? Sind die Menschen besser geworden dazwischen? Nein. Hat Gott dann seinen Standard erniedrigt? Hat gesehen, die schaffen sowieso nicht, ich niedrige meinen Standard? Nein. Sondern es ist jetzt was anderes, weil Jesus kommt nicht als Richter, sondern als Retter, als Heil. Dieses Kind ist dazu gekommen, um das perfekte Leben zu leben, das wir hätten leben sollen. Und um ein stellvertretendes Opfer zu werden, das anstelle von Sündern wie dir und mir sterben wird. Durch dieses Opfer, durch dieses Kind, das zu einem Opfer sein wird, versöhnt Gott die Menschen mit sich selbst. Und die Strafe für ihre Sünde, der ewige Tod, welcher eine bewusste und qualvolle Existenz getrennt von Gottes Güte ist, dieser Strafe wird in diesem Kind, durch dieses Kind weggenommen werden. Und stattdessen bekommen alle, die an ihn glauben, ewiges Leben. Deswegen ist es möglich. Das ist jetzt anders. In diesem neugeborenen Kind wird neues Leben versprochen. Das ist der Grund, warum Simeon getrost und zuversichtlich in den Tod schauen kann, weil er weiß, das ist nicht das Ende. Wegen diesem Kind, das wird nicht das Ende sein. Und nicht nur er darf das sagen, sondern jeder, der glaubt. Dann habt ihr nochmal gesehen, Jesus ist gekommen, nicht nur als Retter seines Volks, nicht nur Retter der Juden, sondern als der Retter, als das Heil aller Völker. Und das ist nicht selbstverständlich. Das nehmen wir selbstverständlich wahr, weil wir 2000 Jahre nach den Geschehnissen das beigebracht bekommen. Aber das war gar nicht selbstverständlich. Für Simeon damals und für die Nichtjuden damals. Denn im Alten Testament hat Gott vor allem mit dem physischen Volk Israel zu tun gehabt. Sie haben Gott näher erlebt als alle anderen Völker. Sie haben sein Wort als erstes bekommen und tatsächlich fast ausschließlich. Gott hat vor allem für sie gehandelt. Es war ein großes Privileg der Juden. Die Nichtjuden waren außen vor. Stellt euch Menschen um ein Lagerfeuer herum vor. Die Juden waren diejenigen, die um dieses Feuer herum waren. Mitten im Geschehen, genossen enge Gemeinschaft mit Gott. Wärmten sich in seine Nähe, hörten Geschichten direkt von ihm, sahen seine Werke, aßen sein leckeres Stockbrot. Weiter weg, außerhalb dieses Kreises, im finsteren Rand, in immer größerer Entfernung vom Licht, standen die Heiden wie verwahrloste Menschen, die Angst hatten, nahe zu kommen und zum Teil gar nicht durften. So war es für Nichtjuden. Wir standen als Nichtjuden alle außen vor. Aber Gottes Plan war, dass auch diese verwahrlosten Menschen am Rande eingeladen und ein Teil dieses schönen Kreises um den Lagerfeuer herum werden. Er hatte von Anfang an schon versprochen, dass durch das Volk Israel die ganze Erde gesegnet werden soll. Das hatte er schon damals bei Abraham, dem Vater der Juden, angekündigt. 1. Mose 12, 1 bis 3, könnt ihr nachlesen. Und im Januar machen wir eine Predigreihe durch 1. Mose 12, da werden wir davon hören. Und im Laufe der Zeit wurde immer deutlicher, wie das geschehen wird. Nicht vor allem durch die ganze Nation der Juden, sondern durch einen besonderen Nachkommen Abrahams, durch einen besonderen Juden, wird Gott die Welt segnen. Dieser soll nicht nur die Nation Israel von seinen Sünden retten, sondern auch für alle Nationen Gottes Rettung sein. Das haben wir in Jesaja gehört. Das waren die Textlesungen, die wir gehört haben. Darum ging's. Das wurde versprochen. Und jetzt sieht Simeon. Das ist es. Er nimmt Gottes Rettung in die Arme. Er sagt, das ist er. Das ist der Jesaja 49 Knecht. Das ist er. Ihr Lieben, deshalb ist Advent gute Nachricht. Auch für uns Nicht-Juden. Denn Jesus ist nicht nur für eine einzige Gruppe von Menschen gekommen. Es ist auch gute Nachricht für jede Art von Menschen der Welt. Denn er ist nicht nur für eine Gruppe von Menschen gekommen. Er ist auch für uns gekommen, für jeden von uns, egal welchen Hintergrund wir haben, egal welche Nation wir angehören, egal welche Kultur oder welche Schicht oder welche Ethnie, egal wer du bist. Durch Jesus dürfen wir alle Zugang zum gemütlichen Lagerfeuer haben. Preis den Herrn dafür. Und zweitens, durch Jesus werden wir erleuchtet, Vers 32. Er ist das Licht. Und wir Menschen brauchen dringend das Licht, nicht wahr? Als ich 8 oder 9 Jahre alt war, wohnten wir in einem Wohnhaus in Goa, in Indien. Dieses Haus war etwas erhöht von der Straße, wie auf einem kleinen Berghang. Um unsere Wohnung zu erreichen, mussten wir viele Treppen hochgehen. Einen Abend bin ich nach Hause gekommen, es war schon dunkel, das Licht war aus, sodass ich im Dunkeln tappte, als ich die Treppe hochging. Und als ich die Landung erreichte, tritt ich leicht gegen etwas. Damals habe ich keine Schuhe getragen, ich habe nur Sandale getragen, also spürte ich dieses Ding direkt am Zeh. Ich schaltete das Licht ein und kam zurück, um zu sehen, gegen was ich getreten habe. Und zu meinem Erschrecken war es eine Schlange. Zusammengerollt. Gott sei Dank war es nur eine Babyschlange. Es wäre schlimmer gewesen, wenn die Mutter drumherum wäre. Ihr Lieben, ohne Jesus tappen wir in der Dunkelheit dieser Welt. Um uns herum lauern echte Gefahren. Die Lügen und Betrügen des Teufels, die falsche Weisheit und die Verlockungen dieser Welt, unsere eigenen betrügerischen und wankelmütigen Herzen, all diese Dinge führt ins Verderben. Aber wir sehen sie nicht. Wir erkennen sie nicht. Wir sind im Dunkeln. Und das Schlimme ist, wir sind in der Regel oft selbstsicher. Sorglos, nachlässig. Wir brauchen dringend Licht. Ansonsten laufen wir dem Tod entgegen. Und das ist die gute Nachricht. Gott sendet dir dieses Licht in Jesus Christus. Er erleuchtet unseren Weg, damit wir nicht nur wissen, wo die Gefahren dieser Welt lauern, sondern auch damit wir wissen, wo der Weg ins Leben geht, entlang geht. Mit Jesus hast du das Licht zur Offenbarung, steht hier, Vers 32. Achtet auf ihn. Achtet auf das, was er sagt, dieses Kind, was Jesus sagt. Lass dich von ihm führen. Er wird dich recht leiten. Lern ihn kennen. Er ist ein guter Herr. Komm mit uns ins Gespräch, wenn du mehr über diesen Jesus wissen willst. Wir haben unterschiedliche Angebote. Bitte, lern Jesus kennen. Und dann drittens und letztens sagt Simeon, dass dieses Kind auch die Verherrlichung oder Herrlichkeit des Volkes Israel ist. Vers 32. Was bedeutet das? Bedenkt den historischen und heilsgeschichtlichen Kontext von Simeon. Historisch, die Juden lebten unter einer Fremdherrschaft der Römer. Sie haben keine ehrenwerte Stellung innerhalb des Reiches gehabt. Das Gebiet der Juden war Hinterland. Keine politische Bedeutung. Der König der Juden war auch eine korrupte Marionette des Kaisers, der Herodes. Und wir haben schon bedacht, dass sie auch schon vor den Römern einfach unwichtige Spielfiguren im Weltgeschehen waren. Das ist der historische Kontext. Und dann der heilsgeschichtliche Kontext. Das Volk hatte eine Geschichte von Versagen in Bezug auf ihre Berufung als Gottesvolk hinter sich. Von Tag 1 ging es in die Irre. Von Tag 1 lebten sie auf entehrende Weise vor Gott. Lies einfach die Geschichte von Israel. Deshalb auch von ihm, von Gott, wurden sie eine Zeit lang wie verstoßen, wie verlassen behandelt. Keine Ehre, keine Herrlichkeit. Dieses Volk hatte geschichtlich und heilsgeschichtlich nur Schande über sich selbst gebracht. Bei den Menschen und noch schlimmer, bei Gott selbst. Dieses Volk steht in Unehre. Simeon aber sagt, in Jesus Christus wird ihre Schande weggenommen. Stattdessen haben sie nun etwas, worüber sie sich rühmen können. Der Retter der Welt, das Heil der Völker kommt aus ihnen. Die Assoziation mit dem Christus verleiht den Juden bei den Menschen wieder Ehre, Bedeutsamkeit, Gewicht, Ruhm. Aber noch wichtiger und noch schöner, bei Gott haben sie wieder Ehre, Zugang, Annahme. Und ihr Lieben, nicht nur die Juden können in Jesus ihren Ruhm und Ehre finden, sondern auch wir. Und auch du, ganz persönlich, wenn du ein Christ bist. Vielleicht schämst du dich wegen deiner Vergangenheit. Vielleicht schämst du dich, weil du jetzt mit schändlichem Verhalten zu tun hast. Oder vielleicht schämst du dich, weil du in den Augen der Welt und vor Gott nichts anzubieten hast. Du stehst mit leeren Händen da, armselig, schambehaftet. Für alle, die sich schämen, für alle, die sich nicht für ehrenvoll halten, ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, um ihren Ruhm und ihre Ehre zu werden. Jesus macht aus Nobodies Somebodies. Als Catherine und ich nach Oberhaching gezogen sind, wurden uns gesagt, dass wir zu den, und ich kann das nicht richtig aussprechen, zu Groaster gehören würden. Ihr könnt später die Bayerischen unter uns fragen, wie das richtig klingt. Das ist ein nettes Wort für ein Niemand. Nach einigen Monaten hat Catherine sich aber mit einer Einheimischen angefreundet, so nennen sie das. Ja, die Einheimischen in Oberhaching sind diejenigen, deren Familien schon mindestens 200 Jahre dort leben. Sie sind wichtig. Da gibt es ein paar Familien. Die Namen kann ich euch später sagen, falls ihr sie auch kennenlernen wollt. Die einheimische Freundin von Catherine hat Catherine Ehre verliehen. Sie ist, wenn man so will, die Verherrlichung, die Herrlichkeit Catherines in Oberhaching, dieser Freundin. Wenn Leute hören, dass Catherine mit ihr gut befreundet ist, ist das was Besonderes. Wow. Wegen dieser Freundschaft ist Catherine keine Niemand mehr. Sie ist jemand. Ich bin immer noch niemand. Ihr Lieben, das ist ein banaler Status in einer bedeutungslosen Gemeinde. Aber Jesus verleiht dir viel größere Ehre. Egal wie klein du bist unter den Menschen, darfst du wissen, der König der Könige und der Herr der Herren hat dich angenommen und dich seins genannt. Was kann dir noch mehr Wert geben? Und das ist noch nicht das Schönste. Jesus verleiht dir auch Ehre beim Regenten des Universums selbst. Egal wie klein und unbedeutsam du dich fühlst oder auch bist, verleiht dir Jesus Ehre bei Gott selbst. Du bist vor Gott selbst somebody. Du wirst geehrt als einer, der im Reich Gottes Dahuam ist. Du bist oder du giltst in Gottes Reich als Einheimischer durch Jesus Christus. Darin ist dein Wert, darin ist dein Ruhm, darin ist deine Ehre, wenn du Christ bist. Du kannst dich wie der größte, unwürdigste, unwerteste Bettler fühlen, aber wenn Jesus deins ist und du seins bist, ist er vor Gott deine vollkommene, ausreichende, wertverleihende, Zugang gewährende, Annahme zusichernde Ehrenzeichen. Das geht schon jetzt. Schon jetzt darfst du dich über die ehrenwerte Annahme Gottes freuen und dann eines Tages vollkommen und vollendet. Kommst du eines Tages zu den Pforten des Himmelreichs, wird Gott Vater dir mit offenen Armen und mit Freude entgegenkommen. Mit mehr Freude als liebe Schwiegereltern die Verlobte ihres Sohnes beim ersten Besuch herzlich aufnehmen. Und sinngemäß darfst du erwarten, dass er dir sagt, mein lieber Sohn, erzählte die ganze Zeit schon von dir. Ich habe mich so auf diesen Moment gefreut, dich hier endlich bei mir willkommen zu heißen. Komm rein, mein liebes Kind. Willkommen in dein neues Zuhause. Hast du ein Bucketlist? Jesus gehört da drauf. Denn wenn du Jesus hast, hast du der größte Schatz und Hoffnung im Leben. Wenn du Jesus hast, hast du einen vollkommenen Trost im Sterben. Und wenn du Jesus hast, bist du als ehrenwertes Mitglied in der Familie Gottes. Jetzt schon gilt es und eines Tages wirst du das auch sehen, wie Simeon gesehen hat. Lass uns beten.